Herzlich willkommen in der Lüsekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 11. Oktober 2009. Das Thema der Predigt lautet, worüber Gott sich freut. Es spricht Laienpredigerin Birgit Hofheinz.
Ja, herzlich willkommen zur Predigt von heute. Die erste Minute ist nochmal nachgesprochen, denn sie ist angeschnitten worden durch die Tatsache, dass wir mit einem eingespielten Lied begonnen haben. Das Lied ist von der A Cappella Männergruppe Die Beinahe Sechs und heißt So viel. In dem Lied wird darauf aufmerksam gemacht, dass wir oft viel zu viele Dinge tun, aus dem Gedanken heraus, dass Gott das vielleicht von uns verlangt, aus dem Gedanken heraus, dass es wichtig ist, sich für sein Reich und für die Gemeinde einzubringen. Und wir haben uns der Frage gestellt, wem wir eigentlich dienen, wenn wir uns einbringen in der Gemeinde. Dienst du Gott? Dienst du dir selbst? Oder dienst du der Sache? Kennt ihr den Begriff Lebensrolle? Man kann verschiedene Lebensrollen haben und mir persönlich gefällt der Begriff etwas besser als die Begriffe Ämter oder Aufgaben. Er enthält mehr Wahrheit. Lebensrolle ist zum Beispiel Mutter, Ehefrau oder Ehemann, der Beruf wie Ingenieur, Bauleiter, Metzger. Lebensrolle ist auch Schüler. Und sind auch die Aufgaben in der Gemeinde, Posaunenchorleiter. Du kannst dir das gedanklich natürlich erweitern. Für deinen Einsatz, egal ob in der Gemeinde oder an anderen Stellen, also im Prinzip für die Wahl deiner Lebensrollen, gibt es drei mögliche Beweggründe. Der erste ist, was du annimmst, macht dir Spaß. Es weckt deine Leidenschaft, also tust du es. Der zweite Punkt, du denkst, du musst das tun. Pflichtgefühl. Für Pflichtgefühl gibt es verschiedene Gründe. Es kann gesellschaftlich sein, biblisch, moralisch, Erwartungshaltung von Gott und Menschen. Dritte Möglichkeit, du hast einen klaren Auftrag von Gott oder mindestens Punkt 1 und 2 mit ihm abgesprochen. Die ersten beiden Gründe sind nicht prinzipiell schlecht, aber sie tragen dich vielleicht nicht. Deine Kraft und Leidenschaft gehen dir aus. Der Spaß kann nachlassen irgendwann. Woher kommt dann der Antrieb? Die Spannkraft. Die Menschen und Dinge, die dich unter Druck setzen und denen du aus Pflichtgefühl nachgibst, sie neigen dazu, dich fallen zu lassen, wenn du nicht mehr funktionierst. Der dritte Punkt ist gut. Wenn bei dir der dritte Punkt zutrifft, dann kannst du jetzt ein Nickerchen halten. Ja, Gott hat uns gestaltet. Er hat uns mit Gaben ausgerüstet. Also kennt er uns. Er kennt jeden Einzelnen. Es trifft auf jeden von uns zu. Das ist der Grund, warum wir ihn selbst ja eigentlich auch fragen sollten, wenn wir eine Aufgabe annehmen oder so, was er für einen Plan hat für unser Leben. Wenn uns Gott dann entsprechend unserer Ausstattung einsetzt, ja, dann wird er uns auch die Kraft geben, das Projekt durchzuziehen. Und dann ist das auch eine stimmige Angelegenheit. Ja, dann sind wir an einem Platz, der uns ganz gut von der Hand geht. Bist du sicher, dass du deine Lebensrollen, deine Aufgaben, deine Ämter so gewählt hast, dass das zu Gottes Willen, zu Gottes Bild von dir passt? Diesmal gibt es zwei Gründe, warum es sein könnte, dass du es nicht weißt. Du hast noch gar nicht bei Gott nachgefragt, der Gedanke ist völlig neu. Oder du fragst nicht richtig, weil du nicht sicher bist, ob du hören willst, was er vorschlägt oder vielleicht sogar verlangt. Kennst du das? Die Angst, dass dir seine Antwort auf die Frage vielleicht nicht taugt? Was, wenn er sagt, du bist im falschen Beruf? Wow, einige Jahre des Lebens umsonst gelernt. Was, wenn er sagt, bau dein Eigenheim und du hast den Plan bereits in der Tasche? Bau kein Eigenheim und du hast den Plan in der Tasche. Würde er nicht sagen, lade doch mal eben alle Obdachlosen am Pasinger Bahnhof zum Essen und Duschen bei dir ein? Er verlangt doch Opfer, oder? Vielleicht, wenn ich nachfrage, vielleicht gefällt mir nicht, was er antwortet. Vielleicht gefällt mir nicht, was ihm gefällt. Vielleicht muss ich Dinge tun oder lassen, die ich gar nicht ändern will. Also ich kenne diese Gedanken sehr gut. Das ist eine Gebetsbremse. Müssen wir einen Grundsatz klären. Erstmal muss ich mir ganz sicher sein, dass Gott es gut mit mir meint. Wenn ich Angst habe, dass sein Plan für mein Leben für mich ungemütlich wird oder meine Grenzen gar übersteigt oder ein Spaßkiller ist, dann werde ich nicht ernsthaft herausfinden wollen, was er will. Sobald ich es weiß, muss ich es ja dann auch tun. Soweit sind wir ja dann schon. Also kann es mir gut gefallen, wenn ich sagen kann, Gott drückt sich nicht so klar aus. Gott liebt dich. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er freut sich über dich. Er ist verantwortlich für deine Fähigkeiten und Gaben. Er hat dazu gesagt, ja, es ist sehr gut. Und ein Teil von ihm, nämlich sein Sohn Jesus Christus, hat all dein Leid, deine Sorgen, alle deine Schuld auf sich genommen, indem er sie durchgemacht hat. Jede Beziehungskrise, jede Enttäuschung, alles, was sich so zwischen ihn und dich stellen kann, hat er selbst durchgemacht. Wir haben meist, wenn wir an die Kreuzigung denken, so die äußeren Wunden vor Augen. Das ist auch schon schlimm genug, das reicht uns schon. Und trotzdem sind viele gekreuzigt worden. Und wir haben es gerade letzte Woche wieder gehört. Es gibt viele Menschen, die vielleicht Schlimmeres durchmachen, behaupte ich jetzt einfach mal, als das, was wir uns ganz sachlich unter einer Kreuzigung vorstellen. Wie viel Verfolgung noch herrscht. Wir haben Iran und China letztes Mal gehört, das ist ja nur ein Teil dieser Welt, wo Menschen nicht nur wegen Glauben, sondern auch wegen anderen Gründen wirklich leiden. Aber zusätzlich zu dieser ganzen unvorstellbaren körperlichen Qual kam auf Jesus diese Wolke auf ihn zu, diese geballten inneren Verletzungen, Enttäuschungen, Versagen, Resignieren, alles das, was du in deinem Leben am liebsten rausstreichen möchtest, ja, Verzweiflung, die ganze unendliche Liste der Dinge, die uns aus seinem Liebesfeld rausziehen. Das hat Jesus durchgemacht. Für dich. Und glaubst du wirklich, er heckt jetzt einen Plan aus für dieses dein erkämpftes Leben, der dir schadet? Wird er nicht alles tun, dass du dich prächtig entwickelst, der Kinder erzieht oder andere dabei beobachtet, der weiß, wie Eltern ticken. Ja, sie möchten, dass ihre Kinder, in die sie investieren, sich gut entwickeln. Die wünschen ihnen alles super Gute. Der weiß aber auch, dass sie deshalb manchmal ein bisschen rangenommen werden. Das sind wir auch geworden in unserer Jugend, ja, dass wir Dinge tun oder lassen müssen, die wir lassen oder tun möchten. Wenn du vertraust, dass Gott den Überblick hat und das Endziel einschätzen kann, wie ein guter Vater, ja, mehr als ein guter Vater, dann kannst du auch ehrlich fragen, was er eigentlich für richtig hält und du könntest so diesen Weg straight gehen. Wenn du also an dem Punkt bist, dass du dich fragst, gut, Gott, was möchtest du von mir? Wenn du prinzipiell bereit bist und sagst, ich will seinem Willen gehorchen und wenn du dir von Herzen auch sicher bist, dass er nicht etwas von dir verlangt, was du nicht ertragen kannst, ja, oder was für dich nicht stimmig ist. Wenn du an diesem Punkt bist, dann suchst du etwas, was die Bibel als Erkenntnis bezeichnet, die Erkenntnis von Gottes Willen. Ich habe ein paar Verse rausgesucht aus Kolosser 1. Wer seine Bibel da hat, kann das sehr gerne aufschlagen. Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Wir werden sie aber auch gleich hier haben, sobald wir sie lesen. Und dann könnt ihr alle mitlesen. Die Gemeinde in Kolossee, die hatte mit ein paar Irrlehren zu kämpfen, war durchwuchert. Ich nenne jetzt einfach ganz grob zwei Strömungen, denn die passen eigentlich ganz gut so zu diesen Gedankengängen, die wir gerade hatten. Das eine, da gab es jüdische Christen und heidnische Christen. Ja, Juden und Heiden, die dann in der Gemeinde Christus gefunden haben und die haben so ihre Gedanken eingebracht. Die Juden eine gewisse Gesetzlichkeit, das haben wir gestreift, so dieses, was muss ich tun? Ich muss irgendwas leisten und tun. Und die Heiden so eine gewisse Mystik.
ja, Gottes Sohn, das war so ein Abglanz von Licht oder so, aber nicht Realität. Und das untergräbt völlig das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann ist da keine Erlösung mehr in dieser Botschaft. Was Christus getan hat, reicht nicht. Ich müsste irgendwas hinzufügen. Also das war so dieser Tenor. Und als Paulus davon erfährt, dass das die Gedanken in dieser Gemeinde sind, da ist ein Bruder aus dieser Gemeinde bis nach Rom gereist, zu Paulus, der da in der Gefangenschaft saß, so wichtig war ihm das, hat das Paulus gesagt. Und dem war es so wichtig, dass er dann die folgenden Verse schreibt. Also er schreibt natürlich einen ganzen Brief und das ist ein kleiner Ausschnitt davon. Und wie wichtig ihm das ist, sehen wir gleich im ersten Vers, nämlich, dass er sagt, seitdem er das gehört hat, hört er gar nicht mehr auf zu beten. Weshalb wir auch von dem Tag an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören, vor euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Geistliche Weisheit ist dieses Sortieren dessen, was in Gottes Wort drinsteckt. Damit ihr das Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Geduld mit Freuden. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Paulus nennt das, was du brauchst, was ich brauche, was jeder braucht, also Erkenntnis. Erkenntnis Gottes, Erkenntnis seines Willens. Woher kommt diese Erkenntnis? Im Griechischen ist hier der Begriff Erkenntnis so formuliert, dass er verstärkt wird, seine Bedeutung wird verstärkt. Erkennen kann ja so ein innerer Eindruck sein. Ich bemerke, was ich erkenne, was. Das kann ein Gefühl sein. Hier geht es um eine ganz tiefe und gründliche Erkenntnis des Willens und Wesens Gottes. Das hat er vollständig in seinem Wort uns gezeigt, aber manchmal können wir es halt nicht entdecken oder verstehen. Und da geht es darum, dass wir das können, dass Gott uns das gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Schöpfung betrachten, sagen wir oft, boah, daran sehe ich doch, dass es einen Schöpfer gibt. Oder wenn ich die Naturwissenschaften verfolge, wie viele Naturwissenschaftler kommen sogar durch ihr Forschen an die Grenze und zum Glauben. Oder wenn Dinge in unserem Leben passieren, in unserem Umfeld, dann sagen wir, ja, da muss es einen geben, der das irgendwie tut, der handelt. Dann erkennen wir, dass es einen Schöpfer gibt. Aber das hier, das geht tiefer. Das geht darum zu erkennen, wie dieser Schöpfer ist, was er für mich getan hat, wie er sich mein Leben gedacht hat, wie er Beziehung mit mir haben will, ja, dass ich erlöst bin. Es geht tiefer und kommt von innen. Es muss also von diesem Schöpfer selbst kommen, durch sein Wirken und Reden in uns. Ein Beispiel haben wir zum Beispiel, als Jesus seine Jünger fragt, ja. Er sagt, ja, was sagen die Leute eigentlich so, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger, naja, die sagen, du bist Johannes der Täufer oder du bist Elia oder so. Sie wissen nicht so genau. Und dann sagt er, ja, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und Simon Petrus sagt diesen berühmten Satz, er sagt, ja, du bist der Sohn Gottes. Und was sagt Jesus darauf? Der sagt, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da steht der Simon und sein Vater im Himmel hat ihm das offenbart. Das ist ein Intranet. Das ist so, das ist der direkte Draht zum Himmel. Ja? Gott kann zu uns direkt sprechen. Was brauchen wir dafür? Das ist der Heilige Geist. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns macht. Und deshalb gibt Gott in uns. Er kann uns lehren. Er kann uns helfen, Gott sein Wesen zu erkennen und seinen Willen zu erkennen. Das macht auch den Unterschied aus, wenn wir unser Leben Gott geben und anvertrauen und sagen, okay, ich weiß, was du getan hast mit Jesus. Ich weiß, was es dir wert war, dass ich wieder eine heile Beziehung zu dir habe. Ich nehme das an, das Geschenk. Wenn wir das tun, schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Und das macht den Unterschied. Das sehen wir in einer anderen Frage, die zwischen den Jüngern und zwischen Jesus aufgekommen ist. Ja? Als die Jünger nämlich Jesus fragen und sagen, warum erzählst du den Leuten eigentlich dauernd Gleichnisse? Zu uns redest du doch auch nicht bloß in Gleichnissen. Was sagt Jesus zu den Jüngern? Er sagt, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, jenen aber ist nicht gegeben. Er legt was in uns rein, was uns einen direkten Draht zu Gott verschafft, zu seinem Willen und zu seinem Herzen. Okay, wir wissen, wir brauchen diese Erkenntnis, wir brauchen diese Grundwahrheiten, damit wir tun können, was Gott gefällt. Und wir wissen, dass er sie geben möchte. Schauen wir mal an, was das für Folgen hat. Das finden wir auch in unserem Text, in den nächsten Versen von 10 bis 12. Und ich habe das einfach auf dieser Folie rausgeschrieben. Es ist jetzt nicht mehr in Form der Bibelverse, es ist einfach aber aus den Versen herausgeschrieben. Was passiert, wenn wir Gottes Willen erkennen? Die Erkenntnis bewirkt, dass du Gott wohlgefällig wandelst, dass du gute Taten tun kannst, was die Bibel so als Fruchtbringen bezeichnet, dass ein Kreislauf sogar entsteht. Das wissen wir, wenn wir etwas üben, egal ob ein Musikinstrument oder vielleicht eine Sprache in der Schule oder so, wir machen etwas und es gelingt und wir machen es wieder und es wird besser und wir merken, da muss sich noch ein bisschen was ändern und das ist so eine Spirale. Es entsteht ein Kreislauf, du wirst immer weiter wachsen in der Erkenntnis und im Glauben. Du wirst stabiler, fähig, was auszuhalten. Gottes Kraft und seine Macht machen dich leidensfähig, haben das hier gehabt, mit aller Kraft gestärkt durch die Macht seiner Herrlichkeit. Und letztendlich wirkt sie sogar Freude, sogar im Leid. Der erste Punkt ist logisch. Wenn du weißt, was er will und es tust, gefällt ihm das. Keine Frage. Klingt Punkt 2 da schon etwas herausfordernder? Es kommt wieder so ein bisschen Leistung ins Spiel, ne? Ich habe mal hier die Früchte nochmal extra aufgelistet, damit wir uns vorstellen können, was das bedeutet, wenn das hier so lapidar heißt, gute Früchte bringen, gute Taten. Es gibt im Wesentlichen so 3 geistliche Früchte, die uns die Bibel erzählt. Da kann man so alles dann, sage ich mal, thematisch unterordnen. Das erste ist, Menschen zu Christus führen. Das heißt, in unserem Leben, in unserem Umfeld finden Menschen Jesus. Ein gottesfürchtiges Leben führen, gute Taten vollbringen. Hatten wir. Und einen heiligen Charakter. Wir verändern uns. Gott verändert uns, gibt uns ein neues Wesen. Ich habe hier auch nochmal Galater 5 aufgeschrieben, dass wir sehen, was diese Früchte nochmal hier im Einzelnen sein können. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also mir wird es einmal schwindelig am Ende der Liste. Und es klingt irgendwie wieder nicht so einfach, es Gott jetzt hier wieder recht zu machen und ihm zu gefallen. Jetzt müssen wir uns ein Prinzip klar machen. Wenn du dir so einen Apfelbaum vorstellst oder eine Erdbeerpflanze, egal, etwas, was Frucht bringt und du möchtest, dass es gute Frucht bringt, dann nützt das nichts, wenn du Wasser über den Apfel gießt. Du kannst ihn vergiften, indem du ihn ansprühst. Du kannst ihn auch vor Schädlingen schützen dadurch etwas. Aber was du auch mit dieser Frucht tust, das wird ihr nicht wirklich helfen, so richtig tolle Frucht zu werden, Samen in sich zu tragen. Wenn du möchtest, dass diese Frucht sich gut entwickelt, musst du an die Wurzel gehen. Du musst der Wurzel Wasser geben, du musst der Wurzel Dünger geben und du musst diese ganze Pflanze pflegen. Und mit unserer Frucht, mit unserer geistlichen Frucht ist es ganz genauso. Wenn wir daran herumdoktern, dass diese Dinge rauskommen, kannst du noch eins weiterklicken, da steht Galater. Ja. Wenn wir daran herumdoktern, dann können wir uns immer im Kreis drehen und uns immer ärgern. Ich fange dann an, mich zu ärgern und sage, boah, Sanftmut war das jetzt aber gerade nicht, was du getan hast, als deine Kinder dich gefoppt haben. Sondern ich muss an die Wurzel gehen. Ich muss an meine geistliche Wurzel gehen. Was ist meine geistliche Wurzel? Das ist die Beziehung. Die Beziehungspflege, wie ich jede andere Beziehung auch pflegen muss, muss ich die Beziehung zu Gott pflegen. Und wenn diese Beziehung stimmt, dann vertraust du ja auch Gott. Dann hast du wieder dieses Vertrauen, von dem wir gesprochen haben, dass es durchaus gut ist, dass es dir nicht schaden wird, dass es dir nicht krumm kommen wird, wenn du seinen Willen erkennst und tust und umsetzt. Und was passiert? Dann entsteht diese Frucht. Die kommt dann. Es wird kein Krampf, es wird Frucht. Und du musst sie eben nicht aus dir selber bringen oder irgendwie plötzlich haben. Das ist ein Wachstumsprozess. Du kannst es gar nicht. Gott wirkt es. Das ist das Schöne. Sein Geist wirkt, dass wir das werden, was wir sein sollen im positiven Sinne. Ja, und dann entsteht ein Kreislauf. Wir sind nochmal in der Liste von vorher, dass wir diese Positivspirale haben. Das war der dritte Punkt. Wir wachsen und erkennen. Und wir werden stabiler. Gottes Kraft und Macht macht uns stabil und rüstet uns aus. Ja, und bewirkt letztendlich eben das, was wir schon hatten, dass wir Leid und Belastung aushalten können, sogar mit Freuden. Oder? Also ich denke, es sitzen ja viele doch auch hier, die sagen, naja, ich frage doch nach Gottes Willen. Ich pflege die Beziehung, ich suche das ehrlich. Ich frage, was er will, ich bete dafür. Aber ich habe diese Früchte gar nicht. Ich habe sie zumindest nicht alle. Manche sind ein bisschen wurmstichig. In deinem Umfeld bekehrt sich vielleicht gar nicht dauernd jemand. Du hast nicht diesen geistlichen Obststand. Du hast nicht das Gefühl, auch ständig im Glauben zu wachsen. Im Gegenteil, vielleicht hast du auch das Gefühl, jetzt mache ich schon wieder Rückschritte, jetzt geht das Ganze wieder los. Da war ich doch schon mal an dem Punkt. Und schon gar nicht freust du dich, wenn du leidest. Du kannst das ertragen, ja. Heißt das, dass Gott dir nicht gibt, was er verheißt und wo er sagt, dass nur er das auch geben kann? Ist das jetzt ein Zeichen, dass du irgendwie diese Heilsspirale verpasst hast? Funktioniert dein Intranet, diese Beziehung zwischen Gott und dir, dieser Draht nicht? Dann müsste ich ja rückschließend fragen, habe ich denn vielleicht den Heiligen Geist gar nicht? Fehlt mir irgendwas an dieser Beziehung zu Gott? Was stimmt denn nun nicht? Ich möchte dafür diese letzten Verse anschauen, aus dem Text, den wir haben. Die sind sehr, sehr mächtig und die können uns all diese Ängste nehmen. Wenn du einmal gesagt hast, ja Vater, ich nehme dein Angebot an, wenn du in eine Beziehung zu Gott gekommen bist, ja, dann gelten diese Verse und zwar uneingeschränkt. Wir haben sie hier nochmal markiert. Ja, tüchtig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem die Erlösung wir haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Schauen wir es uns nochmal im Einzelnen an. Du bist tüchtig gemacht. Tüchtig gemacht beinhaltet befähigt. Dir fehlt gar nichts mehr. Du musst nichts hinzufügen. Du musst gar nichts dazu beitragen oder leisten, damit es für dich irgendwie Gültigkeit bekommt. Du bist befähigt. Das hat Gott gemacht. Du bist errettet aus der Gewalt der Finsternis. Du bist da rausgenommen, versetzt, das ist der nächste Punkt, versetzt in das Reich seines Sohnes. Das gehört zusammen. Wir sind nicht mehr in dieser Finsternis. Wir sind versetzt. Wir sind im Reich seiner Herrlichkeit. Und der Heilige Geist, den hat er uns gegeben. Das ist dieses Pfand. Damit sind wir versiegelt. Du hast Erlösung durch sein Blut. Erlösung ist was ganz Großes. Da kann dir nichts mehr passieren. Die vollendet sich dann am Ende mit der Auferstehung. Du hast Vergebung der Sünden. Keiner kann dir dein Heil nehmen. Du bist versetzt, du bist versiegelt, du bist vorgemerkt, du hast den Heiligen Geist als Unterpfand. Du brauchst das bloß annehmen, wenn Gott es dir hinhält. Erkenntnis oder auch Wachstum im Glauben, Gott ähnlicher werden, das ist ein Lebensprozess. Wir können nachher auch nochmal dieses Lied hören. Wir haben es schon ein paar Mal gehört, zwischen Himmel und Erde. Das drückt es aus, dieses Zerrissensein. Ja. Ich bin mitten in dieser Welt, der Satz gefällt mir so gut, mitten in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. In uns ist ein Stück Himmel. Wir sind schon so ein Stück da drin. Aber wir sind noch Menschen, wir sind noch auf dieser Erde. Und da werden wir diesen Kampf auch immer wieder fechten. Und wir brauchen uns nicht fragen, ob irgendwas mit uns nicht stimmt, mit unserem Gerettetsein, sondern es ist ein ganz normaler Prozess, der abläuft. Wir können das nachher nochmal hören, wir haben es extra für diesen Gottesdienst nochmal geübt. Du musst nicht perfekt sein jetzt, du darfst es werden. Du kannst sündigen, ja, aber du musst nicht mehr, das ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt Menschen, die sind da zwanghaft, ja, die können diese Dinge nicht lassen. Wir können sie lassen, wir müssen nicht mehr. Aber du bist eben immer noch Mensch und vollendet. Ich habe schon angedeutet, vollendet wird diese Heiligung, diese Erlösung, wenn du auferstehst. Und dann ist es vollbracht. Dann wird das Ganze wirksam. Wir haben hier noch ein paar Verse aus der Bibel, die uns sagen, ja, es ist biblisch, dass wir begrenzt sind. Ja? Wenn wir erkennen stückweise und weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk abgetan. Als ich ein Kind war, redete wie ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Genau. Okay. Wollen wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier doch eine ganze Menge gehört haben, was es damit auf sich hat, Gott zu gefallen, worüber sich Gott überhaupt freut, ob er sich freut, wenn ich mich zerreiße oder versuche, es ihm recht zu machen. Gott freut sich, erstmal, wenn du ihm vertraust. Das ist ihm ganz wichtig, ja, dass die Beziehung stimmt. Wenn du ihm vertraust, dass er es gut meint, wenn du diese Beziehung pflegst, wenn du nicht denkst, du musst viel für ihn tun, um bei ihm zu punkten. Seine Liebe ist bedingungslos. Aber wenn du das Richtige tust, aus den richtigen Beweggründen, und wenn du ihn die Früchte bringen lässt in deinem Leben, dann freut er sich. Ich wünsche uns das, dass wir den Mut haben, auf diese Beziehung einzugehen, dass wir uns pflegen lassen, dass wir unsere Wurzel, unsere Pflanze pflegen lassen vom Schöpfer selber und dass wir uns dann freuen können an den Früchten, die rauskommen, weil Gott freut sich auch daran natürlich. Amen.